ist ihr täglicher Begleiter und ihr bester Feind. Lisa und Jürgen sind auf der Suche nach neuen Strategien, nach Einsicht und nach sich selbst. Das ist ihre Schmerzenssache.
Hallo, willkommen zur Schmerzenssache. Heute mache ich wieder eine Folge alleine, ohne den Jürgen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich sitze hier in Berlin-Schöneberg mit meinem Interviewgast Janot. Hallo Janot.
Hallo.
Janot hat eine total krasse Schmerzgeschichte. Ich bin zufällig auf ihn gestoßen, oder sagen wir eher, da habe ich auch keine Probleme mit, das zu erzählen. Wir haben uns über eine Dating-App kennengelernt, ne?
Ja, das war eine ziemlich lustige Sache. Und
genau, also ich muss ja zugeben, dass ich, seitdem ich neu in Berlin bin, auch Dating-Apps dazu benutze, um neue Freunde zu finden, nicht nur irgendwie zum Daten. Und bei Janot hat das auf jeden Fall funktioniert. Wir sind zwar kein Paar geworden, aber wir sind Leidensgenossen, wie wir rausgefunden haben. Und wir treffen uns jetzt auch öfter mal und gehen zum Beispiel heute Abend auch noch gemeinsam ein bisschen feiern.
Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Also. Genau. Und ja, was ich interessant fand eben bei unserem ersten Date, wir waren in einer Cocktailbar und ganz klar, man trinkt normalerweise was Alkoholisches. Das war so vor circa 3 Monaten, als ich gerade angefangen habe, die Antidepressiva zu nehmen. Und du hast mich dann direkt ganz investigativ gefragt, warum ich denn eigentlich kein Alkohol trinke. Und bei dir hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich direkt ja, mit der Wahrheit rausrücken kann, obwohl das bei einem Date ja eigentlich nicht so sexy rüberkommt, wenn man sagt, man nimmt Antidepressiva, oder man könnte ja auch dann die Sorge haben, berechtigterweise, dass man den anderen verschreckt. Aber bei dir hatte ich irgendwie so ein, weiß ich nicht, hatte irgendwie ein gutes Gefühl und hab dir dann erzählt, so, hey, ja, ich nehme gerade Medikamente zum Balta, und dann wusstest du auch schon gleich Bescheid, ne?
Ja, das ist dann, das kenne ich, diese ganzen Begriffe und diese genau. Ganzen Medikamente.
Ging es los und wir waren voll drin in unseren Schmerzgeschichten. Aber jetzt stell dich doch mal ganz kurz noch vor, Janot.
Ja, also ich heiße Janot, ich bin 40 Jahre alt, von Beruf Flugbegleiter, und hatte vor 4 Jahren eine Hirnblutung im Oktober 2015 aus dem Nichts, und hat mich so ein bisschen aus dem Leben gerissen. Weil davor war ich Leistungssportler, habe immer Sport gemacht, seitdem ich 8 Jahre alt bin, also immer also leistungsmäßig im Verein. Und das war dann plötzlich ein richtiger Einschnitt, weil die Hirnblutung war sehr gravierend und sehr, sehr schlimm. Die Prognose der Ärzte vor der Not-OP waren, dass ich danach ein Pflegefall werde. Und ja, wenn man so vom Leistungssportler, ich sag jetzt mal, zum Krüppel in dem Moment wird, dass man nach der OP, konnte ich nicht mehr laufen, musste alles wieder lernen, weil ich nach der OP linksseitig gelähmt war.
In welchem Moment ist denn die Hirnblutung passiert? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, natürlich. Ich weiß es auf den Tag genau. Es war am 21. Oktober. Ich war mit Freunden auf den Spreewiesen. Und ja, nach einer Maß wollte ich auf Toilette gehen und bin ja eigentlich auf Toilette eher gewankt als gelaufen, und konnte mir das nicht erklären, weil ich im Kopf noch total klar war und dachte mir nach einer Maß, naja, so schlimm kann das ja nicht sein, also kann es ja eigentlich nicht betrunken sein. Und bin wieder zurückgewankt und hatte eigentlich Angst, dass mich der Türsteher rausschmeißt aus dem Laden, weil ich wirklich, als wäre ich volltrunken gewesen bin. Und dann habe ich einen Freund gefragt, wie er mich einschätzt. Ja, bei Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung kann ja sein, dass ich wirklich betrunken bin. Er meinte, das ist überhaupt kein Problem. Du stehst aufrecht, gerade. Du lallst nicht. Ist eigentlich alles ganz normal. Und dann habe ich so ein bisschen weggeschoben und habe sogar noch, ja, zu meinen, also was nicht gut war, noch weiter getrunken und bin nach Hause gegangen und bin am nächsten Tag aufgewacht und hatte einen riesen Schädel, was bei mir eigentlich sehr ungewöhnlich ist, weil ich eigentlich Kopfschmerzen nur kriege, wenn ich zu wenig getrunken habe. Also zu wenig Wasser getrunken habe, ganz genau. Und es hat auch noch ein bisschen gedauert, weil ich dachte einfach, es ist Katerstimmung am nächsten Tag, habe viel gegessen und alles, was man so macht, um den Kater wegzukriegen. Und dann ging es eigentlich auch wieder. Ich bin auch zu meinem Bruder rübergelaufen. Das Laufen ging dann auch wieder ganz normal. Und am nächsten Tag bin ich wieder aufgewacht, wieder mit Riesenkopfschmerzen. Und habe mir gesagt, das kann ja nicht sein, weil ich habe jetzt 24 Stunden kein Alkohol getrunken und bin eigentlich fit, ja. Und bin damals noch zu meiner Mutter gegangen und bei meiner Mutter in der Wohnung bin ich ständig an Sachen gestoßen, habe irgendwie mit der linken Hand immer fast den Tisch abgeräumt und habe mich dann, wollte ich eigentlich eine Freundin am Abend treffen oder meine Freundin, die ich damals kennengelernt habe, wir waren in der Kennenlernphase und wollte ihr das Date dann absagen und daraufhin fragte sie mich, was ich habe, weil es unser drittes Date war und sie war dann doch ein bisschen enttäuscht. Und dann habe ich ihr so von den Symptomen erzählt. Und sie hat gleich ganz panisch gesagt, das sind Symptome von einem Schlaganfall.
Echt? Woher wusste sie sowas?
Sie war gerade in der Endphase ihrer Ausbildung zur Tierärztin und hatte dann so ein bisschen medizinischen Background. Und ist mit mir ins Krankenhaus gefahren. Aber erst am nächsten Morgen, da es ein Sonntagabend dann mittlerweile war, wollten wir nicht Sonntagabend die Notaufnahme geben, weil wir dachten, das ist vielleicht nicht nicht so förderlich, weil viele Leute da, wenig Ärzte da sind und sich dann vielleicht keiner auskennt. Und dann sind wir am Montagmorgen ins Krankenhaus gefahren. Es war dann mittlerweile der 23. Und ich muss sagen, das war keine gute Erfahrung. Weil wir sind selbstständig, also sie hat mich hingefahren, ich bin selber gehend in die Notaufnahme gegangen und 9:30 Uhr waren wir da und um 21 Uhr haben sie mich erst angeguckt, weil die Notaufnahme so überfüllt war, dass sie eigentlich der Meinung waren, dass ich simuliere oder dass ich nichts haben kann, weil ich habe ganz normal gesprochen, ich konnte zwar nicht richtig gehen und hatte Schwierigkeiten, also ich hatte ganz schön Linksdrall. Und wurde dann aber auch von den Ärzten untersucht und die waren sich auch ziemlich unsicher, weil es gibt ja dann so gewisse Tests, die man macht, Kreuzgriff, also Hände über Kreuz fassen und gucken sie, ob die Kraft in der Hand die gleiche ist. Das konnte ich immer noch machen und dann haben sie sich dazu entschieden, einfach ein CT zu machen. Und als das CT-Bild zurückkam, meinte der Arzt, er bringt mich dann persönlich auf die Stroke Unit, weil die Blutung so groß war und so deutlich sichtbar, dass es jetzt gar keine andere Möglichkeit gibt. Und dann wurde ich dann sozusagen auf die Stroke Unit erstmal versetzt und musste sofort da bleiben.
Krass.
Und da begann sozusagen so ein bisschen das Martyrium oder die schwere Phase von dem Ganzen, weil die Blutung war ziemlich zentral im Gehirn und so dass kein Arzt es operieren wollte. Und letztendlich haben sie mich von der Stroke Unit dann in die Reha entlassen. Direkt bin ich in die Reha gegangen. Und in der Hoffnung, dass die Blutung vom Gehirn resorbiert wird, wieder aufgesaugt wird.
Ganz kurz. Also die haben dich nicht operiert erstmal, sondern...
Nein, die haben mich nicht operiert. Die haben mich... Sie haben sich nicht getraut, reinzugehen, weil... es ist ein Sonderfall. Ich hatte, also für Leute, die es jetzt vielleicht nicht... Ich bin jetzt auch kein Mediziner, aber so, wie man es mir erklärt hat. Also ich habe angeboren, höchstwahrscheinlich, bin Frühchen von 2 Monaten, ich habe 2 Monate am Brutkasten gelegen, nennt man Kavernome, das sind wie kleine Bläschen im Gehirn. Und neben einem von diesen Bläschen war eine venöse Fehlbildung wie eine Krampfader. Und die hat immer unter Stress gesuppt und hat Blut abgegeben. Und hat dann dieses kleine Bläschen daneben, wie ein Luftballon, hat das gefüllt. Mhm. Und irgendwann hatte das dann irgendwie bis zu 5 cm Durchmesser und hat mir aufs Gehirn gedrückt. Und hat mir Hirnareale weggedrückt. Die Areale, die für die linke Körper, also das Kavernum war sozusagen gleich rechts, mitten im Gehirn. Und das Reingehen, um dieses Kavernon auszusaugen, war zu gefährlich. Und da haben sie gehofft, dass es sozusagen zurückgeht, die Blutung von alleine, jetzt wo sie entdeckt worden ist und mir sozusagen der Stress abgenommen wird. Und das hat eigentlich stattgefunden, weil in der Reha bin ich dann, nach 2,5 Wochen Reha, bin ich zusammengebrochen oder umgefallen, weil die Blutung weitergegangen ist. Und dann war irgendwann die Frage, es wird anscheinend immer größer und jetzt müssen sie irgendwann reingehen. Und letztendlich habe ich mich dann, weil es nicht so positiv war, die Erfahrung, die ich gemacht habe in gewissen Krankenhäusern, bin ich dann in eine Spezialklinik nach Essen selber gefahren. Ex-Freundin hat mich hingefahren. Und dort haben sie mich eingehend untersucht und haben mich wirklich sehr gut beraten und sehr gut aufgenommen. Und wir hatten am Mittwoch den Termin in der Kavernom-Sprechstunde in der Uniklinik Essen. Und da haben sie sozusagen mir das alles erklärt, zum ersten Mal. Das war dann der 2. Dezember, gefunden am 23. oder am 23. entdeckt. Am 2. Dezember haben sie dann mir endlich mal erklärt, was ich wirklich wie habe. Und da das eine Kavernom-Sprechstunde ist, ist das eine Klinik, die das ja 100 Mal, würde ich sagen, im Jahr operiert und nicht wie in anderen Kliniken vielleicht nur 3-4 Mal. Und meine Ex-Freundin musste dann leider nach Hause fahren, weil sie am nächsten Tag ihre Abschlussprüfung hatte. Und ich bin geblieben und nachmittags kam der Chefarzt und der Professor rein und ich war sehr erstaunt darüber, weil ich dachte, ich bin kein Privatpatient. Und dann haben sie mir erklärt, dass sie mich jetzt notoperieren müssen am nächsten Tag morgen um 7.30 Uhr, weil die Blutung immer weiter fortschreitet und mir jetzt mittlerweile auf die Ventrikel drückt, die das Hirnwasser abfließen lassen. Und somit staut sich das und dann kriege ich einen Hirnhochdruck und das Gehirn schwillt an. Und daraufhin haben sie gesagt, sie müssen jetzt was machen. Und diese Spezialisten haben sich dann dazu entschlossen, einfach reinzugehen und haben mich am hinteren, also hinten, rechts am Hinterkopf dann sozusagen aufgeschnitten, sind reingegangen und haben diese Blutung abgesaugt. Das ist alles sehr gut verlaufen.
Wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Mhm. Was ich gerne noch wissen würde von dir, wie ging es dir in dieser Reha-Zeit? Hattest du da Angst, Todesangst, Hoffnung, dass alles wieder gut wird? Oder wie war diese Zeit? Hast du dich gut behandelt gefühlt? Hast du da schon überlegt, irgendwie wäre es doch schlauer, vielleicht zu Spezialisten zu gehen? Wie war diese Zeit in der Reha?
Die Zeit in der Reha, das ist also die erste Reha-Zeit. Ich habe ja dann, also ich habe auch nach der OP dann noch mal eine Reha-Zeit gehabt, aber die erste Reha-Zeit war natürlich immer die Hoffnung, dass es halt wirklich vom Gehirn resorbiert wird und dass es alles wieder gut wird und dass es gar nicht so schlimm und so arg ist. Angst ist schwer zu sagen. Nein, in dem Moment, das habe ich ganz, ganz weggeschoben. Das war nicht, weil ich sage, ich bin Superheld oder sonst was. Es ist einfach, man drückt es so weit weg, man will es nicht wahrhaben. Und in der Reha-Zeit habe ich einfach mich darauf konzentriert, wieder laufen zu lernen. Weil das ging nicht mehr. Und war früher Leistungssportler und habe mich einfach darauf besinnt, meine Übungen in der Physiotherapie und alles bestmöglich zu machen. Und habe mich vielleicht auch da wieder überanstrengt oder wieder zu viel von mir verlangt. Da war die Erkenntnis noch nicht da, was das also wie gravierend das Ganze ist, was das alles für mich bedeuten kann, so eine Blutung. Also das schiebt man irgendwie weg und denkt irgendwie, mit Training geht das alles wieder weg.
Hast du das gegoogelt?
Jein, natürlich, gewisse Sachen habe ich gegoogelt. Aber ich muss sagen, ich hatte das Glück, meine Ex-Freundin damals kennengelernt zu haben, weil sie hat mir das Leben gerettet. Also wären wir nicht in die Spezialklinik gefahren, ich weiß es nicht, ob das in dem Krankenhaus hier in Berlin so gut verlaufen wäre, weil halt die Expertise nicht da war. Das ganze Umfeld war dort nicht förderlich. Das war die Ärzte haben nicht mit mir gesprochen, wenn sie mit mir gesprochen haben, nicht sogar an einem Nebenstand haben sie mit mir gesprochen, also über mich gesprochen, als wäre ich nicht da. Und das war keine gute Atmosphäre, wo ich auch ein gutes Gefühl gehabt hätte. Hier will ich operiert werden, weil wenn da was schief geht, dann hatte ich nicht das Gefühl, dass es danach, nach der OP vielleicht, dass ich dann einen Ansprechpartner habe. Ich hatte es vor der OP, also in dem Moment vor der OP hatte ich keinen Ansprechpartner. Und ich hatte eine Familie, die mich unterstützt hat und für mich da war und auch immer wieder versucht hat, das Gespräch mit Ärzten zu suchen. Und das haben sie einfach nicht getan. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte nicht operiert werden, weil wenn hier was schief geht, fühle ich mich nicht gut aufgehoben.
Wie lange warst du dann genau in der Reha?
Ich war 2,5 Wochen in der Reha. Mhm. Und dann bin ich leider umgefallen und mit dem Notarztwagen dann ins Krankenhaus gefahren worden. Dort kam ich dann letztendlich auf die Intensivstation, wo man dann, also in der Stroke Unit beim ersten Mal hat man noch Blutdruck an der Manschette gemessen, ganz normal am Arm. Dann in der, als ich in der Reha umgekippt bin, war dann so gravierend, dass ich dann, ich habe dann intravenös Blutdruck messen gekriegt, also dass sie ständig den Blutdruck im Auge haben, weil das natürlich hoher Blutdruck fördert, dass diese Blutung weitergeht. Und dann, wie gesagt, bin ich dann, mich dort entlassen, bin dann nach Essen gefahren in die Spezialklinik.
Mir kommt es gerade fast fahrlässig vor, dass sie dich mit einer Hirnblutung irgendwie einfach wieder weggeschickt haben? Oder verstehst du die Entscheidung?
Nein, sie haben mich nicht weggeschickt. Ich habe mich selber entlassen.
Ach,
ich habe auf eigene Gefahr hin gesagt, ich möchte hier nicht operiert werden. Ich möchte das nicht. Und dann bin ich. In der Reha haben sie. Die Reha haben sie mir gegeben. Das war Pflicht. Die haben sie gesagt, sie machen nichts, gehen sie in die Reha. Und als ich dann in der Reha umgekippt bin ich auf die Intensivstation gekommen. Und dann hätten sie mich operiert, eine Woche später. So im Vorbeigehen haben sie mir das am Bett gesagt. Also eigentlich haben die Ärzte morgens bei der Visite darüber gesprochen und ich habe mitgekriegt, dass sie sagt, nächste Woche wird dieser Herr operiert. So habe ich mitbekommen, dass ich überhaupt operiert werde. Das war so hat man mir das mitgeteilt und daraufhin habe ich gesagt, hier möchte ich nicht operiert werden. Wenn bei der Visite, ich habe mir sogar einen Zettel aufgeschrieben, weil ich vorher keinen Arzt zu sehen bekommen habe, habe ich mir einen Zettel aufgeschrieben mit Fragen, die mir meine Familie oder meine Ex-Freundin gegeben haben, die ich fragen sollte, damit ich halt einfach mal weiß, was da überhaupt los ist. Und da das nicht stattgefunden hat, sind wir dann nach Essen gefahren. Und dort hat man mir diese Fragen alle beantwortet. Dort hat man mich aufgeklärt, was das alles bedeutet, was passieren kann, wie die Entstehung ist und wie das alles passiert, also was sie schätzen, was passiert ist und so. Da habe ich mich richtig gut aufgehoben gefühlt. Und aus eigenen Stücken hat ja dann der Professor und der Oberarzt haben sich dazu entschlossen, mich dann zu operieren. Das haben sie ganz toll gemacht. Die Operation ist anscheinend gut gelaufen.
Ja, sonst würden wir hier nicht so sitzen.
Sonst würden wir hier definitiv nicht
so sitzen. Man muss auch dazu sagen, Chano ist komplett fit. Ne? Also wenn man dich so sieht und erlebt, kann man sich nicht vorstellen, dass du so eine Geschichte hinter dir hast.
Ja, natürlich. Das wird dir mein Neurologe anders sagen, der sieht das natürlich. Mhm. Also nach der OP bin ich halt, die gut verlaufen ist zwar, sie sind rein, haben es ausgesaugt, es ist jetzt, das Kavernom ist sozusagen nicht mehr vorhanden, es ist rausgesaugt, also es ist abgesaugt, es ist sozusagen, der Ballon ist platt. Und an der venösen Fehlbildung haben sie nichts gemacht, die suppt aber nicht mehr oder haben sie verölt, es kommt da nichts mehr nach. Ich war bis zu dem Zeitpunkt Flugbegleiter, ab dem Zeitpunkt natürlich krankgeschrieben, 2,5 Jahre lang. Und diese 2,5 Jahre habe ich natürlich mit viel Willen, viel Kraft und viel Engagement irgendwie versucht, wieder in meinen alten Job zurückzukommen. Und das habe ich nach im Dezember 2017 dann endlich auch geschafft. Mit allen Höhen und Tiefen und was man alles so durchläuft, Reha. Ich habe eine Schmerztherapie hinter mir.
Da gehen wir jetzt gleich nochmal genauer drauf ein, aber um jetzt von unseren Zuhörern zu vermitteln, wie es dir jetzt gerade heute geht. Also du siehst toll aus, als Laie sieht man dir nichts an und merkt man dir nichts an. Aber auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wo bist du denn da jetzt zum Beispiel heute gerade?
Ich würde sagen, an normalen Tagen bin ich so bei 3. 3 bis 4, sage ich auch, teile ich meinen Ärzten nochmal mit. Ich war zwischenzeitlich, bevor ich in die Schmerztherapie gegangen bin, war ich bei 9. Da wow. ging es mir gar nicht gut, weil ich bin nach der OP aufgewacht und war eigentlich linksseitig gelähmt und habe nach der OP Stück für Stück eine Neuropathie entwickelt.
Was ist das?
Das ist, die Nerven sind gestört und meine komplette linke Seite, man kann wirklich in der Mitte vom oben vom Scheitel, Mitte des Kopfes, einmal über die Brust bis unten Genitalbereich kann man einen Strich ziehen. Und meine linke Seite fühlt sich an guten Tagen an, sage ich immer, wie ein leichter Sonnenbrand. Ja, es brennt. Also die Nerven sind so gestört, dass die, wenn man mich anfasst oder so, habe ich das Gefühl, als würde mich jemand auf einen Sonnenbrand anfassen. Und an Tagen, wo ich es nicht kontrollieren kann, habe ich das Gefühl zu verbrennen oder links im kochenden Wasser zu liegen. Und das ist mit der Zeit immer stärker geworden. Ich bin ja dann nach der OP am 3. Dezember 2015 gleich ein paar Tage später in die Reha gegangen, wurde medikamentös eingestellt und es wurde mit der Zeit immer schlimmer und zwischenzeitlich hatte ich keine guten Gedanken. Also ich bin nachts schreiend aufgewacht, weil ich das Gefühl hatte, ich brenne. Mhm. Und habe mich dann mit viel Druck und viel Nachhaken endlich im August 2016 habe ich dann einen Platz gekriegt in der ambulanten Schmerztherapie. Das heißt, dass man morgens um 8 Uhr sozusagen angetreten ist und es ging dann meistens bis 16 Uhr. Und den Therapeuten, den Ärzten danke ich auch sehr, weil wäre es so weitergegangen, wie es davor war, weiß ich nicht, ob ich das lange mitgemacht hätte.
Weil man dort eben auch psychische Unterstützung bekommt, oder?
Genau, also es war, es wird da sehr, sehr viel gemacht in der Schmerztherapie. Es waren alle möglichen Leute da, von chronischen Schmerzpatienten, die seit 20 Jahren Rückenschmerzen haben, Knieschmerzen, also wirklich alles, was mit Schmerzen zu tun hatte. Und man trifft sich morgens um 8 zum Frühstück, um den Tag ruhig zu beginnen. Und eigentlich danach ist meistens irgendwie eine Stunde lang autogenes Training da oder autogenes Training, irgendwelche Entspannungsübungen, die man dann lernt, die man so durchgeht, wie kann man es machen. Also so Anspannung, Entspannung, progressive Muskelentspannung. Alles solche Sachen, um halt den Leuten was mit an die Hand zu geben, damit sie entspannen. Weil jeder kennt es, der, glaube ich, lange Schmerzen hat. Man verspannt, man blockiert immer mehr. In der Reha musste man ein Schmerztagebuch führen. Und das war für mich wirklich ein ganz schöner Aha-Effekt. Weil man dann wirklich täglich der Tag waren 24 Stunden natürlich aufgeteilt. Man musste ankreuzen, wann man Schmerzen hatte. Oder wann man sich erinnern kann, dass man gestern Schmerzen hat. Oder also generell das immer ankreuzen, wenn man Schmerzen hatte, musste man ein Kreuz setzen. Und dann hat man erstmal festgestellt, dass man hat zwar den ganzen Tag Schmerzen, aber das Gehirn nimmt es nicht immer wahr. Und man sollte dann anfangen, sozusagen das, was einem gut tut, was einen von diesen Schmerzen ablenkt, so oft wie möglich zu vervielfachen. Das heißt, bei mir war es, wir haben dann auch zum Beispiel eine Physiotherapie gehabt. Da war ich da so konzentriert auf meine Übung, dass ich in der Zeit eigentlich keine Schmerzen hatte. Wir haben Aufmerksamkeitstraining geübt oder gemacht, dass man sich wieder darauf besinnt, wie riecht ein Kaffee eigentlich, wenn man einen Kaffee trinkt, der Tee, wenn man sich einen Tee eingießt und den ganzen Ruhe auf dem Balkon sitzend trinkt, solche Sachen. Wenn man mit Freunden zusammen ist, habe ich keine Schmerzen. Wenn Ja, einfach, wenn das Gehirn abgelenkt ist. Wenn ich von mir aus ein Videospiel mache, wenn ich ein Kreuzworträtsel mache, alles, was das Gehirn beschäftigt, sollte man halt machen. Und für mich war es natürlich früher immer sehr, sehr viel Sport. Aber da muss ich natürlich auch die Balance finden. Und das haben die Psychotherapeuten dann ganz gut gemacht, mich darauf hinzuweisen, dass ich halt den Körper nicht überlaste. Aber bei mir ist der Fall dann oft so gewesen, dass ich immer sehr viel Sport gemacht habe, um mich abzulenken. Dann hatte ich keine Schmerzen, aber das hat sich dann natürlich wie ein Bumerang gerecht, weil in den Ruhephasen kam es natürlich umso stärker zurück. Und ich musste versuchen, so eine Balance zu finden zwischen Sport machen leicht, mich nicht mehr so viel stressen, so viel Hektik. Also das war für mich, oder ist auch momentan, ist für mich halt tödlich. Das ist für mich...
Im wahrsten Sinne tödlich? Oder sagst du das jetzt so dahin?
Das ist für mich halt einfach schmerzhaft. Ja. Wenn ich zum Bus renne, mich unter Stress setze, weiß ich, dass wenn ich in den Bus sitze, kriege ich Schweißausbrüche und gerade meine linke Seite fängt dann extrem an zu schmerzen. Und mittlerweile sage ich mir, dann ist der Bus halt weg. Mhm. Dann ist es halt so.
Also du hast dann auch eine gewisse Achtsamkeit erlernt, oder? Ich meine, genau. Das Wort wird ziemlich überbenutzt derzeit, das ist schon klar. Aber
ja, aber es gab zum Beispiel auch eine Stunde, die Achtsamkeitstraining war. Dieses auf sich achten, darauf zu achten, was tut mir gut. Und einfach auch manchmal loszulassen und sich Zeit zu nehmen. Kaffee to go oder Kaffee to stay. Und dann trinkst du halt den Kaffee mal 2 Minuten länger sitzend im Café und nimmst ihn nicht mit und rennst schon wieder zum Meeting oder sonst was. Oder stehst halt vielleicht 5 Minuten früh auf und nimmst dir halt einfach mal die Zeit.
Also du hast dein Leben dann schon stark umgestellt.
Definitiv, definitiv. Also ein bisschen, ja, das war schon immer dieses sportliche, nichts war gut genug oder nein, nichts war gut genug. Es war halt einfach, ich bin so groß geworden, wenn ich was erreicht habe, konnte man es immer noch verbessern und immer noch besser werden. Und das in gewisser Weise so halt ein bisschen eine gewisse Entspanntheit auch walten zu lassen, zu sagen, ja, ist alles gut. Auch als ich in den 2,5 Jahren, die ich nicht gearbeitet habe, habe ich natürlich sehr verbissen daran gearbeitet, so schnell wie möglich wieder arbeiten zu können. Und bei vielen Sachen, gerade was Nerven betrifft, nützt es nichts, verbissen zu machen. Die Nerven können nur eine gewisse Sache, also in einer gewissen Zeit wachsen pro Tag und gewisse Übungen, wenn das Gehirn einfach nicht mehr kann, dann kann es nicht mehr. Und das ist bei einem Muskel, wie, was ich aus dem Sport kenne, wenn man eine Übung 100 Mal gemacht hat, dann wächst der Muskel irgendwann und so hat man dann die Verbesserung. Aber bei Nerven oder gerade wenn es um Feinmotorik geht, die ich immer wieder, auch jetzt noch, immer noch lernen muss, 100 Mal die gleiche Übung machen, hilft da weniger. Da ist es eher die Abwechslung, ja, dem Gehirn immer wieder neue Aufgaben zu geben. Und so.
Wie lange hat es dann genau gedauert, bis du wieder dich normal bewegen konntest? Weil nach der OP warst du erstmal linksseitig gelähmt.
Ja, es mit der Zeit, also im Krankenhaus war das so, dass ich wirklich, das Gehirn war, weiß ich nicht, ob es angeschlagen oder sonst was. Es ist halt, im Krankenhaus konnte ich nicht gleichzeitig laufen und zum Beispiel die Schilder lesen, wo Cafeteria drauf stand, dann bin ich umgekippt. Das heißt, ich war unheimlich erschrocken, festzustellen, was man im normalen Leben als völlig selbstverständlich sieht, muss ich da alles wieder lernen. Also allein in der Gruppe zu sitzen und irgendwelche Trommelkurse zu machen, um halt wieder zu wissen, was die linke Hand und die rechte Hand macht und so. Und wenn man sich das überlegt, was man im Alltag allein beim Autofahren, links setzt man einen Blinker, rechts schaltet man, dann hat man noch das Handy vielleicht am Ohr oder macht noch 1000 Sachen und Kupplung treten und gleichzeitig irgendwie Gas, Bremsen, alles möglich. Das sind halt eigentlich so komplexe Übungen und das ging halt alles überhaupt nicht mehr.
Aber jetzt geht's wieder, ne?
Zum Teil. Zum Teil. Es ist, ich würde sagen, ich bin bei 80, 85%. ich habe danach einen Automatikwagen gehabt, deswegen war es schon mal leichter. Die linke Seite, meine linke Hand ist immer noch verlangsamt. Also ich kann wenn ich in der Hosentasche links zum Beispiel einen Schlüssel reinmache, dann spüre ich ihn zum Beispiel nicht. Oder wenn ich ihn raushole, greife ich so fest zu, dass es mir weh tut. Also die Nerven haben schwingen immer hin und her zwischen, ich spüre es gar nicht und ich spüre es übersteigert. Mhm. Und daher, es ist noch ein bisschen was zu tun, aber ich kann wieder am Leben teilnehmen. Ich habe wieder meinen Job, verdiene wieder Geld, ich lebe alleine, ich kann mich selber versorgen, einkaufen gehen, Essen kochen und so. Und das war halt am Anfang eigentlich fast nicht möglich. Oder es war nicht möglich, weil ich noch nicht mal alleine auf Toilette, also ich musste auf Toilette hinken, krabbeln, mich irgendwie stützen, dass ich auf Toilette komme. Und das ist jetzt alles schon wieder deutlich besser. Ich laufe so, dass viele Menschen es gar nicht mitkriegen, es sei denn, ich muss jetzt wieder irgendwelche Arbeiten auch verrichten, die sehr komplex sind, also dass ich dann vielleicht irgendwas ausweichen muss und dann auch links was halten muss und das austarieren muss und rechts irgendwas austarieren. Das sind ja das merkt man im normalen Leben gar nicht. Ja. Und allein wenn ich zwei Gläser an der Bar hole und von A nach B bringen muss, muss ich meine rechte Körperhälfte, die macht das ziemlich autark, aber meine linke, die muss ich halt immer sehr, also die muss ich gezielt steuern. Und da kann es dann sein, dass ich halt dann links was verschütte. Und so Kleinigkeiten.
Also du warst ein Leistungssportler in einer Leistungsgesellschaft und warst da voll drin. Und jetzt lebst du achtsamer. Und würdest du denn sagen, wie sehr unterscheidet sich denn das Leben jetzt vorher oder in welchen Bereichen vor allem?
In vielen Bereichen passt man sich schnell wieder an. Es bleibt natürlich im Hinterkopf immer. Es ist eine Gesellschaft, wo man funktionieren muss. Ich habe es gemerkt, dass ich krank war, das erste Jahr oder das erste halbe Jahr. Umso mehr man gesehen hat, dass ich etwas habe, eine Behinderung oder ein Makel, war das okay. Aber als ich dann später, wenn ich im Restaurant gesessen habe und ich die Hand unterm Tisch hatte und die Leute es gar nicht so richtig mitbekommen haben, und weil ich ja nur mal mit denen sprechen konnte und so, und wenn sie dann gefragt haben, wie lange bist du jetzt, bist krankgeschrieben, wie lange denn schon, und ich dann gesagt habe, 2 Jahre, dann haben sie einen immer so ein bisschen ungläubig angeguckt und ist nach dem Motto, der simuliert ja. Und daher ist es schon Leistung. Ich habe mich schon wieder angetrieben, um halt wieder was zu verdienen. Weil sonst bleibt man auf der Strecke. Das ist.
Und wie schaffst du diese Gratwanderung mit Schmerzen, jetzt diesen Flugbegleiterjob zu machen, der ja schon auch, für mich als schon stressig erscheint. Du hast du hast Schichtarbeit im Grunde. Auch als manchmal ein bisschen unvorhersehbar, oder?
Ja.
Man hetzt auch vielleicht mal rum, keine Ahnung.
Ja, absolut.
Es gibt nervige Fluggäste sicherlich. Wie schaffst du das?
Es ist, wie ich gesagt habe, ich versuche einfach die Sache ein bisschen entspannter zu sehen. Also allein die Strategie, die ich zum Beispiel gleich nach, als ich wieder angefangen habe, habe ich gesagt, ich wohne ja in Berlin. Und ich bin in München stationiert. Das heißt, ich fliege immer von Berlin nach München privat, um dann meinen Dienst in München anzutreten. Dass ich gesagt habe, wenn ein Flug früh rausgeht oder so, bin ich teilweise früher mit der ersten Maschine darüber geflogen und dann, um meinen Dienst anzutreten. Und das habe ich in der ersten Zeit oder mache ich auch jetzt nicht, weil ich dann unausgeschlafen da, damals konnte ich das ganz gut wegstecken, sage ich mal. Und jetzt ist es halt so, dass ich denke, ich nehme mir in der Nacht vorher das Hotel und gib mir halt diesen Stress nicht. Ich habe früher auch in der freien Zeit, also nennt man Layover beim Fliegen, habe ich dann oft Sport gemacht und habe meinen Körper sogar noch mehr gestresst. Also ich der Flug ist anstrengend, dann kommt man da an. Da habe ich da sogar noch Sport gemacht und bin aufs Laufband gegangen und im Fitnessstudio gewesen und so. Und das alles mache ich jetzt nicht mehr. Also das, da gehe ich jetzt zum Beispiel so, dass ich dann, ja, in Chicago habe ich mir eine 10er-Karte fürs Yoga-Studio geholt und gehe da eher ins Yoga-Studio, als meinen Körper dann noch mehr zu stressen. Ich versuche halt Sachen zu machen, die mich in meiner Freizeit dort im Ausland dann eher entspannen. Also ich habe dann Wanderschuhe dabei und wander irgendwie durch die Stadt oder irgendwie irgendwelche Berge hoch oder so, mache da eher sowas, als wie früher meine Laufschuhe anzuziehen und dann irgendwie 10 gegen 20 Kilometer laufen zu gehen.
Da geht natürlich mein Herz auf, wenn du von Yoga sprichst. Ich versuche auch Jürgen immer wieder zu überzeugen, Yoga zu machen. Aber weil ich mir auch dachte, weißt du, ich habe alle Sportarten durchprobiert und die sind alle so auf Leistung und auch Wettbewerb getrimmt. Und dann dachte ich mir, ich habe doch schon im Job genug Stress. Warum soll ich mir in meiner Freizeit auch noch Stress machen? Und meine Freizeit sollte mich doch eher entspannen. Und deswegen, ja, Wandern und Yoga sind, glaube ich, für Schmerzpatienten die besten Sachen, die man so machen kann.
Absolut. Kann ich jedem nur empfehlen. Das Yoga hat, ich habe vorher auch schon, war offen für Yoga und habe hin und wieder auch Yoga gemacht, aber jetzt nicht in der Intensität oder generell so regelmäßig. Jetzt umso mehr merke ich halt, dass es mich einfach entspannt, weil man ist die Stunde für sich und allein diese Stunde sich darauf zu konzentrieren und zu fokussieren, dass man entspannt, dass man in die Dehnung reingeht, seinen Körper fühlt und so. Und bumm, sind die für eine Stunde die Schmerzen weg, weil ich dann in dem Moment nicht dran denke. Und ja, dieses Gefühl nimmt man auch lange in den Tag mit hinein, dass man merkt, diese Entspannung tut einem einfach sehr gut. Dieses eine Stunde lang auch Medien abschalten und nicht auf die Uhr gucken und wirklich ganz bei sich sein. Das ist ja dann beim Achtsamkeitstraining genau das. Das macht man ja auch in vielerlei andere Formen. Sei es Yoga, sei es Atementspannung, sei es progressive Muskelentspannung, was auch immer. Dass man dann ganz bei sich ist und da ein bisschen runterkommt.
Bist du denn auf Medikamente angewiesen?
Ja, leider. Und ich möchte es überhaupt nicht. Ich habe vorher kaum Medikamente genommen. Ich habe Kontaktsport gemacht, auch da. Ich habe keine Schmerzmittel, wie sie alle heißen, von Ibuprofen oder so, habe ich ungern genommen. Ich habe sogar ungern Aspirin genommen, weil ich immer der Einstellung, weil ich gesagt habe, mein Körper, wenn er Schmerzen hat, soll mir eigentlich sagen, was er hat. Und wie ich vorher gesagt habe, wenn ich Kopfschmerzen hatte, dann war es meistens, weil ich zu wenig getrunken habe. Also deswegen wollte ich mich da nicht betäuben mit irgendwas. Und als ich dann die Schmerzen, also schon nach der OP, wurde ich medikamentös eingestellt, jetzt nicht so gut. In der Schmerztherapie wurde es dann erstens deutlich erhöht und alle möglichen, also so ein richtiger Medikamentencocktail zusammengestellt, der mich sozusagen aus dieser Schmerzspirale holen sollte, dass ich dann so ein bisschen runtergehe. Und ich nehme dreimal am Tag Pregabalin. Ich weiß nicht, ob das den Leuten was sagt. Das ist ein Antiepileptikum. Es wurde getestet. Ich habe keine epileptischen Anfälle. Ich habe auch keine Tendenz dazu, weil dann dürfte ich auch nicht mehr fliegen. Das ist definitiv eine Voraussetzung. Mit epileptischen Anfällen dürfte ich nicht mehr fliegen. Das Antiepileptikum hat aber als positiven Nebeneffekt, dass es zentral im Gehirn wirkt und deswegen auch in gewisser Weise schmerzunterdrückend ist. Und also als Schmerzkomponente hilft. Das nehme ich morgens, mittags und abends. Ich war zwischenzeitlich bei einer sehr hohen Dosis von 600 Milligramm am Tag und bin jetzt aber wieder runter auf 300 Milligramm, 100, 100, 100. Also habe es mittlerweile halbiert durch alle möglichen Sachen, die ich mache, alternative Methoden, sage ich mal, ohne Medikamente. worüber ich sehr froh bin. Dann nehme ich ein Antidepressivum, Duloxetin, das nehme ich morgens.
Und wie viel Milligramm?
Das sind 50 Milligramm. Mhm. Also ist eigentlich noch eine sehr relativ geringe Dosis. Auch da wieder der positive Nebeneffekt, dass es auch die Schmerzen, was bei den Schmerzen hilft. Und zwei Muskelrelaxantien heißen das, die helfen, weil ich nach der OP Spasmen entwickelt habe, so leichter in der linken Hand, also linke Hand, linke Bein, linke Körperhälfte, um halt die Muskulatur geschmeidig zu halten oder weich zu machen, gerade abends vorm Schlafen gehen, dass ich halt entspannt schlafen kann oder entspannter als sonst.
Aber du bist immer noch meistens auf einer 3 bis 4 auf der Schmerzskala.
Ja, leider. Mhm. Und ich muss auch sagen, meine Schlafqualität hat sehr gelitten in letzter Zeit. Also ich merke das nicht umsonst, hast du ja bestimmt gesehen, trage ich bei Tag und bei Nacht immer eine so eine Uhr, die auch den Puls und so misst, weil sie auch meinen Schlafrhythmus mit aufzeichnet. Und ich kann wirklich belegen, dass ich bei 8 Stunden Schlaf so circa 1,5 Stunden Tiefschlafphasen habe. Der Rest sind leichte Schlafphasen und natürlich REM-Schlafphasen. Und die sind aber auch meistens eher so bei 15%. Und das ist unheimlich ermüdend, weil kennt ja jeder, wenn man Kopfschmerzen hat, eine Nacht schlecht schläft, sind am nächsten Tag hat man noch weniger Rüstzeug, um gegen diese Schmerzen anzugehen. Wenn ich dann meine Nacht richtig gut und tief schlafe, bin ich natürlich am nächsten Tag schon auch, fühle ich mich fitter und dann sind die Schmerzen natürlich auch geringer, definitiv.
Hast du schon mal überlegt, den Job zu wechseln, um wegzugehen aus der Flugbegleiterbranche?
Natürlich. Gerade in diesen 2,5 Jahren macht man sich natürlich Gedanken, was passiert, wenn ich fluguntauglich werde. So nennt man das, wenn wir nicht mehr fliegen, also wenn man nicht die Tauglichkeit besitzt, um wieder fliegen zu können. Was natürlich auch gleich sofort nach sich zieht, dass man auch gekündigt wird, weil man nur einen Vertrag als Flugbegleiter hat und man wird auch nicht umstrukturiert und so. Mhm. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, welchen Job möchtest du machen, kannst du machen, um dann dein Brot zu verdienen. Irgendwie. Das ist mir natürlich schon durch den Kopf gegangen, aber ich liebe meinen Job. Ich verreise sehr gerne, ich bin gerne unter Menschen, ich mache gerne, dass Leute sich wohl an Bord fühlen und so, deswegen war das ein ganz, ganz großes Anliegen, wieder in diesen Beruf zurückzugehen. Und natürlich, ich bin jetzt, das ist jetzt mein 17. Jahr in dieser Firma. Und daher wäre das nach 15 Jahren einfach den Job aufzugeben, was man sich erarbeitet hat. Ich bin Kabinenchef. Das wär schon sehr hart gewesen. Also das hätte mich schon hart getroffen. Also zumal man ja dann auch irgendwie Fixkosten hat, wie ich wohne alleine, ich habe meine Wohnung und so. Klar, kann man dann sagen, hey, mach dir den Stress nicht, verkleiner dich. Wobei ich jetzt nicht in einem Palast lebe, ich nehme eine 2-Zimmer, 250 Quadratmeter Wohnung in Schöneberg. Aber trotzdem hätte ich dann irgendwie vielleicht gucken müssen, dass auch das noch kleiner geht, ein Zimmer oder halt irgendwie eine WG ziehen.
Ja,
oder
du was wolltest auch ja deine Lebensqualität.
Natürlich. Man will ja seine Lebensqualität noch ein bisschen erhalten, ja, natürlich.
Und wie ist denn deine Prognose? Gibt es das Risiko, dass die Hirnblutung wieder entsteht oder musst du dir keine Sorgen mehr machen? Und einfach sage ich aber, eben mit diesen Schmerzen zurechtkommen.
Die Prognose, die man mir gegeben hat, ist, dass die Blutung dort ist, definitiv. Das Kavernom ist sozusagen platt. Mhm. Ich habe ein winzig kleines Kavernom noch weiter hinten, was aber keine große Rolle spielt. Wenn man sich das vorstellt, das eine Kavernom hat so einen Durchmesser von 5 cm mit Blutung gehabt, also mit dem Blut drin gehabt. Und das andere Kavernom hat einen Durchmesser von 0,3. Also das ist winzig klein dagegen. Und hat auch nicht diese venöse Fehlbildung nebendran gehabt, dass also ich eigentlich dort keine mir da einfach keine Sorgen mache. Was die Schmerzen betrifft, das ist das, was mein Leben bestimmt.
Und die Prognose, was die Schmerzen betrifft, ist auch, dass du die dein Leben lang haben wirst? Oder wie sieht das aus?
Ja.
Und das heißt ja immer, wir als Schmerzpatienten müssen den Schmerz akzeptieren lernen. Hast du ihn akzeptieren?
In gewisser Weise zum Teil. Es gibt gute und schlechte Tage. Es gibt Tage, ja, wo ich sage, ja, er gehört zu mir. Und das ist so, das muss ich jetzt einfach so hinnehmen. Und wo ich sogar sage, ich bin stolz drauf, wie ich das gemeistert habe bis jetzt und so. Und da ist alles super, also kriegt man ganz gut hin. Und es gibt Tage, da geht das gar nicht. Da ist alle positive Einstellung, alles, was man positiv irgendwie mitnimmt, bringt gar nichts.
Schaffst du es dann zu arbeiten? Das finde ich echt bewundernswert.
Da wiederum muss ich sagen, bei der Arbeit, auch da bin ich wieder abgelenkt. Hm. Da habe ich gewisserweise zu funktionieren. Da muss ich wiederum darauf achten, dass ich dann so weit gehe, dass ich halt nicht überpace und dass ich nicht recht in meinen Ruhezeiten, also dass ich nicht jetzt im Ausland sitze und plötzlich vor Schmerzen mich im Hotelbett krümme. Das geht aber eigentlich ganz gut. Wie gesagt, weil ich halt solche Techniken entwickelt habe oder solche Sachen mache, wie halt am nächsten Tag zum Yoga zu gehen. Mir jetzt auch dann auch gönne, dass ich sage, okay, jetzt gönnst du dir halt mal Room Service im Bett und guckst halt den Fernsehfilm, den du gucken wolltest und so. Also das versuche ich schon zu machen.
Trinkst du noch Alkohol?
Ich dürfte es nicht, aber ich tue es, ja.
Warum?
Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil es ein gewisses Maß an Normalität gibt. Meine Ärzte würden mich, glaube ich, dafür killen. Antidepressiva und Antiepileptika und Alkohol ist keine gute Kombi. Ich trinke sehr selten. Ja, aber ja, ich trinke noch Alkohol. Und also ich bin zum Beispiel kein Mensch, der nach Hause kommt und sich ein Feierabendbier aufmacht. Das habe ich in meinem Leben vielleicht, wenn es hochgekommen ist, zweimal im Jahr gemacht.
Du bist weil ich auch der soziale Trinker.
Ich bin der soziale Trinker, definitiv. Mhm. Und ich gibt bestimmt andere Leute, Kollegen oder so, die sich dann Feierabendbier mitnehmen oder einen Wein dann trinken irgendwie oder so. Das alleine, also für mich alleine trinken, hat noch nie Sinn gemacht.
Und wenn ich jetzt den Janot vorher kennengelernt hätte, wäre der nicht so relaxed jetzt hier gesessen? Wäre der ständig auf Achse gewesen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil du hast schon, eine sehr geerdete, ruhige Ausstrahlung. War das vorher anders?
Ich war vielleicht ein bisschen getriebener.
Hm.
Vielleicht, ja, ich war früher sehr, sehr leistungsorientiert. Das legt man nie ganz ab als Sportler. Aber man wird, ich würde jetzt meinen Leuten, wenn ich auch im Verein oder so mit Leuten rede, achte ich viel mehr darauf, dass sie zum Beispiel, ich komme aus dem Sport, ich habe Rugby 28 Jahre lang gespielt und da hat man auch mit Verletzungen gespielt, trainiert und alles Mögliche und seinen Körper immer nur genommen. Was ich jetzt ganz oft auch den Leuten sage, wenn ich irgendwie jüngere Spieler irgendwie sehe und teilweise irgendwie als Trainer oder irgendwie so mitfahre, zu den Fahrten, dass ich noch sage, nee, du gehst jetzt raus und nimm dir jetzt einfach mal diese 2 Wochen Zeit. Und nimm dir auch die Zeit und geh zum Physiotherapeuten oder geh zum Arzt und lass dich richtig checken, bis das wirklich abgeklungen ist. Weil das habe ich damals nicht gemacht. Ich habe immer wieder nach kurzer Zeit, und es geht schon wieder, hat man getaped und wieder gespielt und den Körper eigentlich immer nur abverlangt. Und jetzt versuche ich eher so ein bisschen Yin und Yang, den Ausgleich zu finden, dass wenn ich da vielleicht auch mal ein bisschen abverlange, ihn dann auch im Umkehrschluss dann auch wieder ein bisschen mehr zurückgebe. Und in der Hinsicht bin ich bestimmt ruhiger geworden, ein bisschen gelassener. Leistung will ich immer noch bringen, keine Frage, aber nicht um jeden Preis.
Eine Frage habe ich noch. Was ist denn aus der Ex-Freundin geworden, die dir das Leben gerettet hat?
Gute Frage. Wir haben sehr schwierige Zeiten durchlebt, weil, hatte es gesagt, das war unser drittes Date. Beim dritten Date hat sie ihren 9 Jahre älteren Freund oder Bekanntschaft, die was werden sollte, ins Krankenhaus gefahren, hat ihn dann nach Essen gefahren und dann mit der Prognose, als er aus der OP kam, dass er linksseitig, also dass es halt ganz, ganz schwieriger Fall sein wird. Und ich weiß nicht, was für eine Kraft sie hatte damals. Sie hatte eine unglaubliche Kraft und hat mit sehr viel Feingefühl und sehr viel Ehrgeiz, aber sehr viel Liebe mich da in der Zeit unterstützt und hat, glaube ich, auch viele, viele, viele Sachen dann abbekommen meiner depressiven Phasen, die ich natürlich auch durchlebt habe. Dieses Warum ich? Die Schmerzzeiten, bis ich an die Schmerztherapie gekommen bin. Das waren ja einige Monate, gerade in der Anfangsphase. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer für eine Beziehung.
Absolut.
Und man muss dazu sagen, im Oktober, November 2016 hatte sie einen Unfall, wurde von einem Pferd getreten und hat einen Schädelbasisbruch erlitten und war dann auch im Krankenhaus und hat dann die gleichen Medikamente bekommen wie ich.
Krass.
Und ist auch seitdem jetzt Schmerzpatient. Und das ist halt einfach, das hat es einfach sehr belastet, weil wir waren 2,5 Jahre dann zusammen. Wenn erst der eine, ich sag mal, Schmerzen hat und unerträglich ist und dann durchlebt der andere das dann auch nochmal, das ist sehr hart. Beste Beispiel war, als sie dann irgendwann zu mir meinte, ich verstehe jetzt wirklich, was du meinst, wenn du sagst oder gesagt hast, ich möchte nur einen Tag frei sein von den Schmerzen, nur einen Tag. Ich möchte nur einen wie Urlaub machen. Ich möchte einen Tag von den Schmerzen Urlaub machen, morgens aufwachen, keine Schmerzen haben, alles super, alles schön und den ganzen Tag ohne Schmerzen verbringen und dann abends schlafen gehen, weil sie es dann selber erlebt hat, wie es ist. Und hat auch einen, wie gesagt, Kopfschmerz, das weiß ich nicht, man versucht ja immer alles zu vergleichen und so, stelle ich mir auch fürchterlich vor. Und ja, haben wir uns dann irgendwie auseinandergelebt und sie hat ihre Strategien entwickelt, die sie gebraucht hat, um damit klarzukommen. Ich habe meine und irgendwann habe ich für mich gemerkt, dass ich nach fast 2,5 Jahren Kämpfen keine Kraft hatte, noch Differenzen in der Beziehung auszufechten und so. Und habe mich dann schweren Herzens habe ich mich dann getrennt. Weil ich gesagt habe, ich habe die Kraft einfach nicht mehr.
Das ist auch Selbstschutz, ne?
Ein gewisser Selbstschutz, definitiv. Wie gesagt, ich bin ihr unglaublich dankbar für alles, was sie getan hat. Ist eine tolle Frau und ich wünsche ihr alles Gute der Welt. Aber in dem Moment war das einfach, ich denke, schon das Richtige, weil ich lebe momentan mein Leben für mich. Die das ist auch eine Sache, die ich leider von diesen ganzen mitgenommen habe. Das ist halt, dass man schon ein bisschen vielleicht egozentrischer oder ein bisschen eigenbrödlerischer wird, weil man sich, ich habe die ersten 2 Jahre mich nur mit mir beschäftigt. Wie laufe ich, wie gehe ich, wie stehe ich, wie sehen mich die anderen, was kann ich tun, was kann ich machen. Meine ganze Welt, ich würde sagen weltoffene Welt, hat sich nur auf mich fokussiert, um so schnell wie möglich natürlich wieder arbeiten gehen zu können. Aber das ist schon sehr, 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 sehr. Und ich war froh, nach diesen 2 Jahren endlich wieder arbeiten gehen zu dürfen, weil meine Welt sich dann plötzlich nicht mehr um mich gedreht hat. Dieses innerliche, immer nur abchecken, geht's dir gut? Was kannst du machen? Wie entspannst du dich? Sondern endlich war dann, ich musste einfach zum Flughafen gehen, ich musste Sachen machen und bin nach 10 Stunden aus diesem Flieger ausgestiegen und war zwar stehen K.O., aber ich habe gemerkt, okay, jetzt hast du mal irgendwie 10 Stunden nicht an den Schmerz gedacht und hast nicht daran gedacht, was los ist.
Ja, insofern ist es vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn man funktionieren muss. Aber dieses mit sich selbst beschäftigen, ja, das kenne ich auf jeden Fall auch. Aber ich habe erst eben ja, im Januar diesen Jahres so wirklich damit angefangen. Und ich brauche noch ein bisschen, weil ich meine Bedürfnisse eigentlich bis jetzt immer auch übergangen habe. Ich glaube, das ist so ein Ding in unserer Gesellschaft, dass wir spätestens mit Eintritt in die Schule verlernen, unsere Bedürfnisse zu achten, weil wir ab dann schon immer drüber gehen müssen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, als Schmerzpatient seine Bedürfnisse zu kennen, sie zu respektieren. Und dann geht es eben auch mal nicht, ja, dass man anderen hilft oder weil andere da ist.
Genau. Und auch seine, ja, du sagst Bedürfnisse, Kapazitäten, das alles einzuschätzen und auch darauf zu hören. Ja. Ich habe das Gelassenheitsgebet, das war das, was mir am meisten geholfen hat. Ich bin sonst kein religiöser Mensch, man verzeiht es mir oder ich stoße damit keinen vom Kopf, aber es ist für mich, das Gelassenheitsgebet ist das, was mich sehr, lieber Gott, gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Kraft, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das habe ich für mich so gelernt oder so übernommen, wenn ich es jetzt falsch wiedergegeben habe. Bitte ich das zu entschuldigen, aber im Großen und Ganzen ist es halt einfach für mich diese Tatsache, wenn ich zum Bus renne und ich ihn verpasse,
dann ist es eben so.
Dann ist es eben so. Ich habe nicht die Fähigkeit, ihn wieder zurückzuholen. Es macht aber keinen Sinn, dass ich mich 20 Minuten darüber ärgere. Ich kann jetzt nur Strategien entwickeln und sagen, okay, was kann ich machen? Ich kann jetzt ein Taxi nehmen, es ist mir so wichtig, dass ich zum Vorstellungsgespräch muss. Nehme ich ein Taxi, nehme ich einen Bus, nehme ich Car2Go oder was auch immer. Also ich kann sozusagen meine Strategien entwickeln, was ich dagegen mache. Aber was ich nicht ändern kann, kann ich nicht ändern. Und so ist es auch mit dem Schmerz.
Ich fand es auch sehr angenehm. Ich bin ein bisschen zu spät zu dir gekommen, habe gesagt, hab dir eine Nachricht geschrieben, sorry, ich bin zu spät und bin voll rumgehetzt. Dann hast du 2-mal geschrieben, kein Stress. Das fand ich total angenehm. Aber
ja, das bin ich, war ich früher auch schon so, aber jetzt noch mehr denn je, weil ich sage, ganz ehrlich, und was macht das für einen Unterschied? Denn, wenn du eine halbe Stunde später kommst, ich bin ja zu Hause. Also wenn hier das Essen vielleicht stehen würde, dann,
nein, du hast leider nichts für mich gekocht.
Ich habe nicht für dich gekocht, ich bin ein ganz schlechter Koch. Nein, aber die Welt dreht sich trotzdem weiter. Einfach zu sagen, da ein bisschen mehr Entspanntheit.
Genau. Das ist doch eigentlich schon ein schöner Schlusssatz jetzt. Und danke dir sehr herzlich, Shanu, für deine Offenheit und für das interessante Gespräch.
Gerne.
Und dann würde ich sagen, schmerzliche Grüße.
Schmerzliche Grüße auch von mir.
Das war die Schmerzenssache von und mit Lisa Susu Hahn und Jürgen Kraus. Empfehlt uns gerne weiter und unterstützt unser Projekt mit Feedback oder euren persönlichen Schmerzgeschichten. Bei Apple Podcasts, auf Spotify oder www.schmerz.fm.